Herzlich willkommen im Sprachlabor Migros Dynamis. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt. Sie haben sich heute für unser Programm entschieden. Vielleicht kommt es nicht häufig vor, dass Sie einen christlichen Sender hören. Wie sind Sie eigentlich auf uns gestoßen? Es interessiert mich, wirklich, weil ich sitze hier vor dem Mikrofon und hoffe, dass Sie Ihr Radio und unseren Kanal einschalten, dass Sie dranbleiben. Ich hoffe doch sehr, dass unsere Beiträge Ihren Tag ein wenig heller machen. Nicht nur, weil der Frühlingsanfang so regnerisch und kalt ist, nein, Ihr Tag soll heller werden. Ich bin überzeugt, die christliche Botschaft bringt Licht in den oft so eintönig grauen Alltag. Die christliche Botschaft schenkt Hoffnung. Ich weiß nicht, warum Sie heute diesen christlichen Sender hören. Vielleicht sehnen Sie sich nach diesem Licht, nach Orientierung. Vielleicht wissen Sie nicht, wohin mit Ihrer Wut und Verzweiflung. Ihr Tag soll heller werden. Die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus kann dieses kleine Wunder in Ihrem Leben wahr werden lassen. Migros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit dem jungen Ehepaar Joseph und Carol. Südsudan ist das Land ihrer Berufung. Joseph und Carol sind christliche Missionare. Das Interview wird immer wieder kurz angehalten. Sie bekommen wichtige Hintergrundinformationen zur Lage in Südsudan. Wie ist allgemein die Situation der Frauen im Sudan und wie erreicht ihr Frauen mit euren Programmen?
Do you have special programs or how do you reach them?
Yeah, thank you. That's such a good question. Women in this region are treated fairly bad.
Danke für diese Frage. Frauen werden in dieser Region einigermaßen gut behandelt, aber ich muss sagen, es ist eine islamische Kultur. Und obwohl Südsudan seine Unabhängigkeit von Sudan erlangt hat und sich als eine sogenannte christliche Nation sieht, es ist eine arabische Kultur mit islamischen Einflüssen.
For example, polygamy is their culture. You would find that there are men that are married to more than 15.
Es wird beispielsweise die Vielehe praktiziert. Es kommt vor, dass ein Mann 15 Ehefrauen hat. Ich würde sagen, dass die Frauen in dieser Gegend schwerer arbeiten. Frauen legen weite Wege zurück, um Wasser zu holen. Sie kochen. Traditionell wird es als schlimm gesehen, wenn eine Frau isst, bevor die Männer gegessen haben. Sicherlich zuerst müssen die Männer essen. Die Frauen sind abgesondert. Wenn die Männer mit dem Essen fertig und gesättigt sind, können die Frauen essen, was übrig geblieben ist. In dieser Kultur werden Frauen auch sehr schlecht behandelt und das wird allgemein akzeptiert, leider. Ich kam in Dörfer, wo ich Frauen sah, die auf ihren Knien krochen, einige Meter weit, um zu mir zu kommen und mich zu grüßen. Um Männer zu begrüßen, kriechen sie kniend auf den Boden. So werden die Frauen leider in dieser Gegend behandelt. Leider gibt es keine Liebe für die Frauen.
There is no love for women, unfortunately. We teach the Bible, and the Bible is very clear on this.
Wir lehren die Bibel, und die Bibel spricht sehr klar darüber. Vor Gott sind wir gleichwertig.
We have incorporated into our radio programs programs that are also supportive to the lives of women.
In unserem Radioprogramm haben wir Inhalte und Beiträge konzipiert, die das alltägliche Leben von Frauen fördern. Gegenwärtig schulen wir drei junge Frauen. Sie sind in der Produktion von Radioinhalten involviert und sie entwickeln sich wirklich gut darin. Sie arbeiten täglich mit uns. Manche Menschen dort sind ein wenig schockiert, wenn sie erfahren, dass auch Frauen im Radio sprechen und dass Frauen auch Radiobeiträge produzieren. Aber wir hoffen, dass durch diese Arbeit die Frauen wertgeschätzt werden und dass man sie liebt und dass sie als Mitmenschen gut behandelt werden. Leider werden Frauen in dieser Gegend als Gegenstände wahrgenommen. Man sieht auf sie herab.
Looked down upon. For example, just as it is in many African regions, you have to pay for.
Wie auch in vielen anderen afrikanischen Regionen musst du für deine Ehefrau etwas zahlen. Man gibt zum Beispiel viele Kühe für seine Frau. 11 Kühe oder auch schon mal 300 Kühe.
Wie viel man gibt, hängt davon ab, wie reich die Familie der Braut ist oder einfach auch davon, wie viel man selber überhaupt geben kann. Wenn diese Frauen also geheiratet werden, sind sie damit auch zu Gegenständen geworden, die man angeschafft hat. Das ist sehr schlecht in dieser Kultur, aber wir hoffen, dass das Evangelium dort die Einstellung der Menschen verändert, wie es im Bibelvers sinngemäß gesagt wird. Es gibt keinen Juden oder Nichtjuden mehr, keine Frau oder keinen Mann, sondern vor Gott werden wir alle gleichwertig sein.
Staatsminister Niels Annen hielt Mitte März eine Rede vor dem Deutschen Bundestag in der Debatte zur Verlängerung der UN-Friedensmission in Südsudan. Das Auswärtige Amt stellt diese Rede als Download zur Verfügung. Wir zitieren daraus. Geschätzte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, es geht Ihnen so wie mir. Wenn man sich mit der Lage im Südsudan auseinandersetzt, braucht man gute Nerven. Das seit 7 Jahren unabhängige Land geht in das 5. Bürgerkriegsjahr. Ich glaube, man muss einige Aspekte dieses Konfliktes hier einmal darstellen. Erstens, die humanitäre Lage hat sich weiter verschlechtert. Das sagt sich so leicht. Aber wer sich mit der Lage auseinandergesetzt hat, der kann sich das kaum vorstellen. Wir zählen 2,5 Millionen Flüchtlinge in den Nachbarstaaten und 2 Millionen Binnenvertriebene im Südsudan selber. Das, meine Damen und Herren, ist die drittgrößte Flüchtlingskatastrophe weltweit. Es ist die schlimmste Katastrophe in Afrika seit dem Genozid in Ruanda. 2018 werden 7 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Dass die Konfliktparteien und gerade auch die Regierung den Helferinnen und Helfern immer wieder Steine in den Weg legen, ist eine Katastrophe. Allein im letzten Jahr sind 28 von ihnen ums Leben gekommen. Dieses Verhalten der Regierung, aber auch der Konfliktparteien insgesamt ist inakzeptabel. Meine Damen und Herren, eine weitere Zahl ist erschreckend und sie illustriert das Ausmaß der Katastrophe. 2 Millionen Kinder im Südsudan gehen wegen dieses Konfliktes heute nicht zur Schule. Wir zitierten die Rede des Staatsministers Niels Annen vor dem Deutschen Bundestag im März 2018.
Wie sieht es mit dem Fastenmonat aus?
It's Ramadan. It is practiced in our region, but it's not also very, very popular.
Der Ramadan wird praktiziert, ist aber nicht sehr populär. Seit der Unabhängigkeit Südsudans von Sudan möchten sie die islamische Kultur und Religion nicht praktizieren. Die Sprache, die dort am häufigsten gesprochen wird, ist tatsächlich Arabisch. Sie wird von den meisten verstanden, aber sie fangen damit an, Englisch zu lernen, sodass sie die arabische Sprache ablegen können. Die Menschen im Südsudan tun das vor allen Dingen deshalb, weil sie sich als ein Volk wahrnehmen, das vom beengenden Zwang des islamischen Sudan befreit wurde. Sie wollen frei sein davon. Es gibt Leute, die immer noch fasten während des Ramadan, aber es sind nicht besonders viele. Ich würde sagen, dass es in anderen Ländern wie beispielsweise in Kenia verbreiteter ist, islamisch zu sein, als in Südsudan, obwohl Südsudan erst 2011 seine Unabhängigkeit erlangt hat. Die Menschen in Südsudan entwickeln eine Art Widerstand gegen den Druck, der von Sudan ausgeübt wird.
Obviously, there are many people that return to Sudan because of hunger.
Man muss aber auch sagen, dass viele Menschen in den Sudan zurückkehren. Hunger ist das Problem und viele Menschen aus Südsudan und insbesondere Menschen aus unserer Gegend kehren zurück nach Sudan, zu Zehntausenden. Wenn sie dort ankommen, erhalten sie Nahrung und Arbeit und sie fangen an, wie die Muslime zu beten. Sie kehren zu dieser Tradition zurück. So ist die Lage.
Giftige
Tiere, Skorpione. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Gifttieren?
In the north of Kenya, it's very similar to South Sudan.
Im Norden Kenias ist es sehr ähnlich wie im Südsudan. Aber eigentlich ist es sogar noch trockener. Ein Teil davon ist Wüste, die Chelbi Desert. Dort habe ich gelernt, mit Skorpionen umzugehen. Ich glaube, dass Gott mich so auf die Zeit im Südsudan vorbereitet hat.
And in the coast, there were so many snakes everywhere.
Und an der Küste gab es so viele Schlangen, einfach überall. Ich glaube, auch das hat Gott dazu benutzt, mich auf den Südsudan vorzubereiten. Nicht, dass ich lächeln kann, wenn ich eine Schlange sehe. Ich habe ein paar Begegnungen mit Skorpionen und Schlangen gehabt. Es war sogar so, dass ich beim Putzen einen Skorpion in die Hand genommen habe, weil ich dachte, es sei etwas anderes. Gott sei Dank hat er mich nicht gestochen. Oder einmal habe ich eine Schlange zusammen mit Kohle eingesammelt. Ich verdanke es Gott. Er hat uns bewahrt. Ich bin kein Freund von Skorpionen und Schlangen geworden, aber ich habe mich ein wenig daran gewöhnt.
Yes.
Der zweite Punkt, die Menschenrechtslage insgesamt, ist, das dokumentiert auch ein Bericht der Vereinten Nationen, geprägt von Verletzungen der elementarsten humanitären Grundsätze. Es herrscht ein Klima der Straflosigkeit. Auch die Presse, die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft, vor allem die Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger sind enorm unter Druck. Ethische Gewalt wird gefördert und ganz gezielt als politisches Instrument eingesetzt. Der dritte Aspekt ist vielleicht ein Aspekt, der ein bisschen Optimismus zulässt. Die Regionalorganisation IGAD hat es auch mit der Unterstützung der Bundesregierung geschafft, endlich alle Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen. In zwei Verhandlungsrunden im Dezember und im Februar tagte ein hochrangiges Revitalisierungsforum, das im Grunde genommen den Versuch unternommen hat, die unterschiedlichen Konfliktparteien ins Gespräch einzubinden. Und ja, es gibt jetzt einen Waffenstillstand, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen auch, er ist brüchig und er wird auch verletzt, manchmal sogar täglich. Die Bundesregierung verfolgt in enger Abstimmung mit ihren Partnerinnen und Partnern einen integrierten Ansatz zur Stabilisierung des Landes. Die Mission, über die wir heute diskutieren, UNMISS, ist ein Instrument, das in diesen Bemühungen eine zentrale Bedeutung bekommt. Wir bekämpfen die humanitäre Katastrophe, darauf habe ich hingewiesen. Die Vereinten Nationen erwarten, dass die im Südsudan humanitär tätigen Organisationen allein in diesem Jahr 1,72 Milliarden Dollar benötigen, um konkrete humanitäre Hilfe zu leisten. Ich will für diejenigen, die sich nicht täglich damit auseinandersetzen, noch einmal sagen, dabei geht es nicht um den Wiederaufbau, nicht um die Finanzierung langfristiger Strukturen, es geht um Hilfe zum Leben und zum Überleben. Die Bundesregierung hat seit 2016 fast 170 Millionen Euro bereitgestellt, allein in diesem Jahr 19 Millionen Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung steht zu diesem Engagement. Sie wird dieses Engagement fortsetzen und das, wenn ich das so sagen darf, ist angesichts der Lage auch dringend nötig. Warum rede ich bei der Debatte über UNMISS, über die humanitäre Hilfe? Das hat einen einfachen Grund. Ohne UNMISS ist die Absicherung der Helferinnen und Helfer nicht möglich. Ohne UNMISS wären 200.000 Menschen, das ist die geschätzte Zahl, die uns vorliegt, in den Schutzzonen, die die Vereinten Nationen bereitstellen, schutzlos der Gewalt ausgeliefert. Aber auch in der Fläche ist UNMISS vertreten, dort, wo es möglich ist, wo es die Sicherheitslage zulässt. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, unterstützen wir. Und es geht um die konkrete Verbesserung der Menschenrechtslage. Ich habe auf den UN-Bericht hingewiesen. Es geht aber auch um die politischen Konsequenzen. Wir kennen das aus vielen anderen Konflikten auch. Straflosigkeit ermuntert die Gewaltakteure, sich weiter auf diese brutale Kriegsführung zu konzentrieren. Deswegen ist ein wichtiges Signal, dass wir, das ist eine Initiative, die wir seit vielen Jahren nicht nur im Südsudan, sondern beispielsweise auch in Syrien unterstützen, dokumentieren, welche Verbrechen begangen werden. Damit soll deutlich werden, dass auch nach einer möglichen friedlichen Entwicklung und einem Friedensschluss die Akteure nicht davon ausgehen können, dass sie straflos davonkommen. Deswegen ist das eine wichtige Aufgabe. Die UN haben uns um Unterstützung gebeten. Wir setzen uns mit unseren Möglichkeiten immer wieder dafür ein, dass diese Fragen im Menschenrechtsrat in Genf auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ich bitte auch den Deutschen Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Unterstützung bei dieser wichtigen Arbeit. Ich bedanke mich dafür, dass die notwendigen Mittel bereitgestellt werden. Wir zitierten die Rede des Staatsministers Nils Annen.
So this is directed to German listener, random. Man, Germany is really nice. We've enjoyed.
Das hier ist an alle deutschen Hörer gerichtet. Mann, Deutschland ist wirklich sehr schön. Wir haben es genossen, besonders als es geschneit hat. Es hat Spaß gemacht. Ich bin viel herumgekommen und habe schöne Städte gesehen.
I've been hearing Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Man,
ich habe gehört, Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Dieses Land ist sehr gut. Die Genauigkeit verschiedener Dinge, wie hier Häuser gebaut werden. Die Deutschen achten sehr auf Details. Das ist faszinierend. Das waren Worte der Dankbarkeit an die Deutschen.
I would like also just to thank the Christian people, especially in Germany, they have been.
Ich möchte auch den Christen in Deutschland danken. Sie waren hilfsbereit und haben uns in Kenia unterstützt. Und dort gibt es viele Missionare aus diesem Land, die nach Afrika kamen, um das Evangelium zu predigen und um zu helfen. Es gibt auch sehr viele Menschen, die nie nach Afrika kamen. Sie gaben jedoch finanzielle Mittel und ermöglichten die Aussendung von Missionaren nach Afrika. Es ist so gut, das zu wissen. Und diejenigen, die noch nicht darin engagiert sind, es ist eine Herausforderung, wisst ihr? Mission ist etwas für uns alle, für alle Christen. Lasst uns gehen und Menschen aller Nationen zu Jüngern machen, indem wir sie taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lasst uns sie unterrichten, all dem zu gehorchen, was Christus uns geboten hat.
And you can do that through coming to Africa or Asia.
Ihr könnt das tun, indem ihr nach Afrika kommt, nach Asien geht oder an irgendeinen Platz, wohin Gott euch beruft. Oder ihr könnt einen Missionar aussenden und Leute unterstützen. Ihr könnt euch einsetzen und beten. Ich denke, Gebet ist auch sehr wichtig.
And also Germany also needs Christ as well. So we are also praying for Germany.
Deutschland braucht auch Jesus Christus. Wir beten auch für Deutschland, dass sie weitermachen und dass sie zu ihren christlichen Wurzeln zurückkehren. Wir haben 500 Jahre Reformation gefeiert. Wir lesen viel über Martin Luther und andere Leute, die die Reformation einleiteten. Sie lasen die Heilige Schrift. Sie sahen genau hin und glaubten, was darin geschrieben wurde. Es ist eine Herausforderung für unsere Generation, wieder die Heilige Schrift zu lesen, sie genau anzuschauen, zu untersuchen und ihr auch Folge zu leisten.
Do you like the German food?
Hat euch das Essen in Deutschland geschmeckt?
Very much. We're going back to Kenya.
Oh ja, sehr. Wir werden ein paar Kilos mehr drauf haben, wenn wir nach Kenia zurückfliegen. Wir lieben besonders das deutsche Brot. Die Vielfalt ist einfach unglaublich. Es gibt einfach so viel unterschiedliche Brotsorten. Wir wussten gar nicht, dass es so etwas geben kann.
That much bread in the world, but we appreciate the culture.
Wir lieben die Kultur, das Essen, die Leute und ganz besonders die Gemeinde. Die Leute sind so herzlich in der Gemeinschaft. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es mich überrascht hat, weil ich dachte, dass die Deutschen kühl und distanziert sind. Ich war überrascht, aber positiv.
Surprised, but it was the good kind of surprise. So I'm grateful for the love I have seen in brothers and sisters.
Ich bin dankbar für die Liebe, die wir von den Glaubensgeschwistern erfahren haben, und ermutigt, dass wir alle Teil eines Leibes sind, und obwohl wir von unterschiedlichen Kontinenten kommen.
And like Joseph said, just to encourage them, because I believe that there are areas where we cannot go because they are closed out.
Und was ich noch sagen will, um euch zu ermutigen, ich glaube, dass aus den Gegenden, wo wir nicht hingehen können, weil sie für das Evangelium verschlossen sind, bringt der Herr Menschen nach Deutschland. Das sind die Flüchtlinge, Menschen, die das Evangelium brauchen. Und sie sind nebenan. Der Herr hat es uns einfach gemacht, ihnen das Evangelium zu predigen. Es kann euer Missionsfeld sein. Lasst euch ermutigen.
Well, thank you very much for having us. This is our first time on German radio. Thank you. It's cool.
Danke vielmals für eure Gastfreundschaft. Das ist das erste Mal, dass wir im deutschen Radio sprechen. Danke dir, das ist cool.
So in case anyone who has heard us,
also für den Fall, dass jemand zuhört, der uns hier in Deutschland beherbergt hat, bedanken wir uns. Wir hatten es gut und konnten es genießen. Es wird hart für uns, wieder in den Südsudan zurückzugehen. Danke für alle, die uns in ihr Haus und ihre Gemeinde aufgenommen haben.
Thank you to everyone who has had us in their homes and in their churches.
Nicht zuletzt geht es um den Friedensprozess. Welcher Friedensprozess, mag der eine oder andere von Ihnen fragen? Eine sehr berechtigte Frage. Trotzdem darf ich darauf hinweisen, dass wir jetzt erstmals seit 2016 wieder Gespräche haben und dass es so etwas wie einen Prozess gibt, eine Debatte, die man mit einem gewissen Optimismus das erste Mal wieder als Friedensprozess bezeichnen kann. Wir erleben aber auch, dass dieser Prozess von Vertretern aller Konfliktparteien auch von der südsudanesischen Regierung gestört wird. Deswegen ist es richtig, dass auch von der EU Sanktionen gegen einzelne Störer verhängt worden sind. Ich glaube, das ist ein wichtiges politisches Zeichen, ein Zeichen der Entschlossenheit, dass dieses Verhalten Konsequenzen hat. Wir sind entschlossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Politik fortzusetzen, um den fragilen Friedensprozess zu unterstützen. Auch hierbei ist UNMISS unverzichtbar. Denn was macht UNMISS letztlich? UNMISS unterstützt die Absicherung der Gespräche, unterstützt die Organe, die die in den Gesprächen getroffenen Vereinbarungen umsetzen wollen und müssen. Dabei geht es vor allem um die Überwachung des vereinbarten Waffenstillstands. Wenn wir einen Blick auf unser Engagement werfen, dann können wir, wie ich glaube, feststellen, dass das durchaus Signalwirkung hat. Einmal, das will ich als erstes sagen, für unsere Soldatinnen und Soldaten im Südsudan, die unter schwierigsten Umständen in Stabsfunktionen und als Militärbeobachter in der Fläche arbeiten. Ich glaube, wir schulden ihnen allen Dank für ihr Engagement. Es hat auch Signalfunktion für die humanitären Helfer. Ihre Arbeit muss abgesichert werden und sie brauchen ein Signal der Unterstützung. Es geht aber auch um ein Signal an die Regierung des Südsudan. Wir unterstützen die Regierung des Südsudan, wenn sie sich um die Belange ihrer eigenen Bürgerinnen und Bürger kümmert. Aber die Lage ist eindeutig. Die Verantwortlichen sitzen auch in der Regierung. Deswegen erwarten wir von der Regierung des Südsudan, dass sie die Behinderung der Arbeit der Vereinten Nationen, der Arbeit von UNMISS, beendet. Nicht zuletzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es darum, dass wir ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger des Landes senden müssen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir für den Prozess des Wiederaufbaus bereitstehen. Denn sie wollen ihr eigenes junges Land gemeinsam mit uns aufbauen. Daran sollten wir uns beteiligen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir zitierten die Rede des Staatsministers Nils Annen vor dem Deutschen Bundestag im März 2018. So, das war jetzt der zweite und letzte Teil des Interviews mit Joseph und Carol Njuguna. Die beiden jungen Eheleute sind als Missionare von Kenia nach Südsudan ausgesandt worden. Jetzt folgt ein weiterer Abschnitt aus der Biografie des Gründers der China-Inlandmission Hudson Taylor. Eine Produktion aus dem Jahr 2008. Oder Hudson Taylor, ein Mann, der Gott vertraute. Nie hatte er so verstanden, was Christus den Seinen sein will und was er von den Seinen erwartet. Es war eine herrliche Entdeckung, die sich in späteren Jahren noch vertiefte und für die Ewigkeit Frucht tragen sollte. Alle, die Hudson Taylor in seinen späteren Jahren nahestanden, kannten seine besondere Liebe zu diesem Buch der Bibel und seine Vorliebe, darin auch sein persönliches Verhältnis zu Christus geschildert zu sehen. Briefe an Mutter und Schwester, in denen er über die Ereignisse im Frühling 1857 berichtete, geben Einblick in sein Denken.
Meine liebe Emily, obwohl es schon spät ist, kann ich nicht einfach schlafen gehen, ohne dir einige Zeilen geschrieben zu haben. Alles auf dieser Erde ist so vergänglich, und wir wissen nicht, was die nächste Stunde bringt. Nur eins wechselt nicht, Gottes Liebe. Unser herrlicher Jesus bleibt derselbe und wird es immer bleiben. Bald wird er kommen und uns zu sich nehmen. Hast du dich schon einmal in das Hohelied vertieft? Es ist ein köstlicher Garten, an dem wir uns erfreuen können. So ist es auch mit dem 54. Psalm. Ist nicht der Gedanke wunderbar, dass sogar das innigste Band auf Erden nur schwach die Liebe zu seinen Erlösten widerspiegelt, zu denen ich mich auch zähle? Wie können wir aber unseren herrlichen Jesus genügend lieben? Wie genug für ihn tun? Bald wird er uns zu seinem Hochzeitsfest einladen, dem Hochzeitsmahl des Lammes. Nicht als Gäste, sondern als Braut werden wir in das fleckenlose Kleid seiner Gerechtigkeit gehüllt, unseren Platz freudig einnehmen. Die Zeit ist kurz. Lebten wir doch als solche, die auf ihren Herrn warten und mit Freuden bereit sind, ihm zu begegnen. Die ersten heißen Sommertage brachten für Hudson Taylor und seine Gefährten eine Veränderung. Die vor der Hungersnot Geflüchteten zogen wieder in die Dörfer der weiten Ebene zurück, um ihre Felder abzuernten. Im Krieg zwischen China und England war eine Pause eingetreten, die Inning Po und seiner Umgebung eine aggressive missionarische Arbeit ermöglichte. Doch an ein Vordringen in das Inland konnte vorläufig nicht gedacht werden. Darum entschlossen sich die Missionare, irgendwo eine Gemeinde mit Predigern und Evangelisten aufzubauen und rechneten mit Gottes Beistand. Die so unterrichteten Gläubigen sollten später das Werk selbstständig weiterführen. Mit diesem Plan kehrten sie nach Ningpo zurück. Vorher hatten sie einen Schritt gewagt, der für die Zukunft von großer Wichtigkeit war. Hudson Taylor hatte im Mai, 3 Jahre und 3 Monate nach seiner Ankunft in China, seine Beziehungen zur CEG gelöst. Veranlassung zu diesem Schritt waren nicht die vielen Schwierigkeiten, die er mit dieser Missionsgesellschaft erlebt hatte, sondern die verschiedene Auffassung im Blick auf das Schuldenmachen. Er schrieb darüber: Dieser Schritt war verbunden mit vielen Glaubensproben. Jedoch lernte ich den Herrn dadurch besser kennen. Ich hätte diese Prüfungen nicht missen wollen. Gott wurde mir dadurch größer, wirklicher, vertrauter. Meine gelegentlichen Geldschwierigkeiten waren nicht die Folge unzureichender Versorgung für mich persönlich. Wir verbrauchten zu viel für die Armen und die Hungernden um uns her. Prüfungen noch anderer Art überlagerten diese Schwierigkeiten und führten in Tiefen hinab, damit mehr Frucht gewirkt wurde. Wie glücklich ist man, mit Mr. Virgil bekennen zu können: Wer ihm völlig traut, findet ihn völlig treu. Er bleibt der unwandelbar Treue, auch wenn wir selbst ihm nicht völlig vertrauen. Er ist getreu, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wie verunehren wir unseren Herrn, wenn wir ihm nicht vertrauen, und was verlieren wir an Frieden, Segen und Sieg, wenn wir uns auf diese Art gegen den Wahrhaftigen versündigen? Möchten wir es nie wagen, ihn anzuzweifeln? Welche tieferen Führungen noch reicheren Segen brachten, ist leicht zu erraten. 2-mal täglich kam Hudson Taylor auf dem Weg zur Brückenstraße an Miss Aldersays Schule vorbei. Maria wohnte noch immer dort. Die Leitung lag jedoch jetzt in Mrs. Bowsoms Händen. Taylor hatte Maria seit seiner Rückkehr nach Ningpo im Juni wiedergesehen, doch stand zwischen ihnen eine Scheidewand, die nicht beseitigt werden konnte. Die Bitte, eine gewisse Sache nicht mehr zu berühren. Sie begegnete ihm allerdings lieb und freundlich wie früher. Miss Aldersay hatte ihre ablehnende Einstellung auch den Freunden gegenüber geäußert, bei denen er jetzt wohnte. So war seine Lage doppelt peinlich. Bald nach ihrer Rückkehr von Shanghai hatte Mrs. Jones Maria gebeten, sie wieder bei ihren Hausbesuchen zu begleiten. Sie sprach nicht mit Maria über die Angelegenheit, und diese berührte nicht, was ihr Herz ganz erfüllte. Miss Eldersee aber kannte keinerlei Zurückhaltung. Nach einer Gebetsstunde in einem anderen Stadtteil schüttete sie gegenüber Mrs. Jones ihren ganzen Zorn aus. Sie habe gute Gründe dazu, meinte sie. Hatte Mrs. Jones nicht dazu verholfen, dass die jungen Leute sich da oder dort einmal gesehen hatten? Dabei gehöre Miss Dyer doch einer anderen Gesellschaftsklasse an als Mr. Taylor. Sie habe ein eigenes kleines, ausreichendes Einkommen, sei gebildet, begabt, anziehend und habe passendere Bewerber. Es sei unverzeihlich, dass diese Person sich der jungen, unerfahrenen Maria genähert habe. Dazu habe er noch die Kühnheit besessen, wieder nach Ningpo zurückzukehren, obgleich man ihm deutlich genug gesagt hätte, wie unerwünscht er wäre. Hudson Taylors Stellung als unabhängiger Missionar, der sich ganz auf seinen Glauben verließ, wurde im Missionarskreis heftig kritisiert. Man redete von ihm als einem, den niemand berief, der zu niemandem gehöre und von niemandem als Prediger des Evangeliums anerkannt würde. Doch damit nicht genug. Es wurden noch andere Anspielungen gemacht. Er sei fanatisch, unzuverlässig, krank an Leib und Seele, mit einem Wort vollkommen undüchtig. Das Gespräch brachte allerhand an den Tag. Ehe Miss Eldersee sich verabschiedete, erfasste Mrs. Jones die Lage. Es wurde von ihr verlangt, Mr. Taylor in keiner Weise bei einem weiteren Antrag zu unterstützen und ihn nie mit Maria in ihrem Hause zusammenkommen zu lassen. Das versprach Mrs. Jones zwar nicht, sagte aber zu, sie werde die jungen Leute nicht mit Absicht zusammenbringen und Mr. Taylor veranlassen, Miss Dyers Besuche in ihrem Haus nicht als Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen benutzen zu wollen. Nach dieser Unterredung fühlte sich Hudson Taylor gebunden. Er durfte also Maria weder schreiben, noch im Hause seiner Freunde sprechen. Eins aber wusste er jetzt. Zwischen Miss Eldersee und der Familie Dyer bestand kein Verwandtschaftsverhältnis. Deshalb bat er um die Erlaubnis, an Marias Onkel in London schreiben zu dürfen. Nun konnte er die Sache ruhig dem Herrn überlassen, und Gott enttäuschte ihn nicht. Gott hat seine eigenen Wege, seine Pläne durchzuführen. In diesem Fall bediente er sich eines Platzregens. An einem drückend heißen Juli-Nachmittag versammelten sich die Missionarinnen in Mrs. Jones' Haus zur Gebetsstunde. Wie gewohnt waren alle Missionen vertreten. Es zeigte sich, dass sie leichter hergekommen waren, als sie zurückkehren konnten. Plötzlich begann es wolkenbruchartig zu regnen. Das Wetter entlud sich flussaufwärts. Bald ergossen sich über Ningpo mächtige Wasserfluten. Jones und Taylor konnten wegen der überschwemmten Straße nicht rechtzeitig heimkehren. Als sie endlich kamen, hatten die meisten Damen sich entfernt. Nur einen einzigen Diener trafen sie an, der ihnen sagte, dass Mrs. Balsam und Miss Dyer noch immer auf ihre Sänften warteten. »Geh du in mein Arbeitszimmer«, sagte Mr. Jones zu seinem Gefährten. »Ich will einmal sehen, ob sich nicht jetzt eine Unterredung vereinbaren lässt.« Und die beiden Damen waren bereit zu einem Gespräch. Kaum wissend, was er tat, eilte Hudson Taylor die Treppe hinauf. Gewiss, es befanden sich noch andere im Raum, doch er sah nur Maria. Ihr Gesicht verriet ihm mehr, als er sich hätte träumen lassen. Eigentlich wollte er sie nur fragen, ob er in ihren Vormund schreiben dürfe. Nun aber brachte er es nicht fertig, länger zu schweigen. Und Maria? Auch sie vergaß alle ihre Schüchternheit, als sie sah, dass sie von Freunden, die sie liebten und verstanden, umgeben war. Ja, er solle schreiben und sich nicht länger sorgen. Er bedeute ihr so viel wie sie ihm. Was tat es, dass die anderen es hörten? Zusammen brachten sie ihr Anliegen vor dem Herrn. Der Brief, von dem so viel für die beiden abhing, wurde Mitte Juli geschrieben. Frühestens in vier Monaten konnten sie mit einer Antwort rechnen. Aus Rücksicht auf Miss Eldersee vereinbarten sie, sich gegenseitig keine Briefe zu schreiben, bis sie um die Meinung des Onkels wussten. Maria hatte Miss Eldersee natürlich von Hudson Taylors Brief an den Onkel gesagt. Dass die Dinge trotz all ihrer Gegenarbeit so weit hatten gedeihen können, schien der alten Dame unglaublich.
Unsere Sendung geht hiermit zu Ende.
Alexander verabschiedet sich von allen Hörern. Danke für das Zuhören. Und wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder, wenn es heißt Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Tschüss.